Lasst mich kurz ein paar Bibelstellen lesen. Die erste aus 2. Korinther, dem 13. Kapitel von Vers 5, vielleicht nur Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus Christus in euch ist? Als ich diesen Vers las, hat mich Wehmut im tiefsten Inneren erfasst. Macht an euch selbst die Probe. Prüft euch anhand des Wortes, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch, ob Jesus Christus wirklich in euch ist. Macht die Probe. Ja, wie sollen wir sie machen? Wo ist der Maßstab, an dem es gemessen werden kann? Mir kamen noch weitere Gedanken. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr eine wirkliche Bekehrung erlebt habt, eine wirkliche Wiedergeburt aus Wasser und Geist erlebt habt. Macht an euch die Probe, ob ihr eine biblische Geistestaufe erlebt habt. Man könnte das Register fortsetzen. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr biblisch im Glauben steht, ob das Zeugnis mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ob wir das als gläubig gewordene aufzuweisen haben an göttlicher Bestätigung und Legitimation, wie es unsere Brüder und Schwestern am Anfang hatten. Macht an euch selbst die Probe. Ja, prüft euch selbst, ob Christus in uns wohnt. Ich denke da an den Ausspruch Bruder Brenhims. Er hat ja Vergleiche gezogen. Er war ein Mann der Natur und ein Mann, der praktische Beispiele sehr gern verwendet hat. Ob aus der Natur, sie lagen ihm am besten. Aber mir ist eins sehr tief zu Herzen gegangen. Er sagte, wenn der Geist Beethovens in euch wäre, dann würdet ihr tun, was Beethoven getan hat. Er sagte, wenn der Geist Shakespeares in euch wäre, würdet ihr tun, was Shakespeare getan hat. Hat er einige aufgelistet. Und dann sagte er, wenn der Geist Christi in euch ist, dann werdet ihr tun, was Christus getan hat. Dann lebt nämlich Christus in euch. Und Paulus hat's ja gesagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er konnte sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir dürfen das zur Ehre Gottes sagen, dass Bruder Brenhim sich in der Tat wie kein anderer, und ich habe keinen anderen getroffen, der sich bis zum heutigen Tage auf das Wort aus dem Johannesevangelium berufen, darauf gestellt und es buchstäblich erlebt hat. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, ja noch größere, als ich getan habe. Ich habe bis heute keinen Evangelisten getroffen, der diese Bibelstelle genommen und sie im Leben und im Dienst erfüllt gesehen hat, außer eben im Dienst Bruder Brenhims. Aber gut, das ist nun hinter uns. Und wir können nicht alle Zeit in die Vergangenheit schauen, und Gott dafür danken. Wir sind Gott dankbar dafür, das stimmt. Aber jetzt sind wir gefordert. Und da gibt es einen herrlichen Ausspruch irgendwo, dass die Dinge, die Gott durch einen Botschafter tut, sollen und werden durch die Gemeinde geschehen, die bereit ist, die göttliche Botschaft aufzunehmen. Dasselbe, Gott gibt ja ein Beispiel, ein Muster. Nicht damit wir uns darüber freuen, das auch, aber dass wir einen Anhaltspunkt haben, um zu erkennen, was Gott durch die vielen Glieder des Leibes tun möchte. Seid doch einmal ganz ehrlich. Wenn wir uns nur damit begnügen, was Gott durch ein besonderes Werkzeug getan hat, kommen wir alle zu kurz. Wir müssen es erleben, dass Gott uns auch voll und ganz segnen kann. Und Gott möchte ja segnen. Und dieses Wort, das wir hier gelesen haben, dient uns allen zur Prüfung. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Macht an euch selbst die Probe und erkennet, ob Jesus Christus in euch ist. Nicht eine Lehre, eine Erkenntnis, sondern Jesus Christus, der Auferstandene, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dass dieser auferstandene Herr mit der ganzen Kraft, mit der gesamten Vollmacht in uns wohnen könnte, damit diese göttliche Vollmacht durch unseren Dienst offenbar wird, dass wir nicht nur eine göttliche Botschaft, sondern auch göttliche Kraft haben, nicht nur die Zeit erkennen, in der wir leben, sondern auch damit rechnen, dass der Herr sein Wort bestätigt an denen, die es glauben. Macht an euch die Probe. Ich muss mich der Prüfung stellen. Wir müssen uns der Prüfung stellen. Macht an euch die Probe, ob ihr wirklich im Glauben steht. Wie können wir sie machen? Da gibt's den herrlichen Missionsbefehl. Und der lautet, ist ja allen sehr gut bekannt. Denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Wir laufen den Dingen nicht nach. Sie folgen uns, weil Gott mit uns ist, um sein Wort zu bestätigen. Denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Macht an euch die Probe, ob ihr in diesem Glauben steht, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Ein lebendiger Glaube, ein wirksamer Glaube, ein lebendiges Wort, ein wirksames Wort. Und ich sag euch, wie es ist. Wir sind mit unseren Gottesdiensten nicht ganz zufrieden. Gott hat uns sein Wort geoffenbart. Er hat sich uns selbst offenbart, aber jetzt möchte er sich durch Kraft offenbaren unter denen, die ihm glauben. Wenn nun jemand kommt und fragt, glaubst du, dass ich gerettet bin? Oder jemand anders fragt, bist du überzeugt, dass ich geistgetauft bin? Ja, wer soll's denn wissen? Ein anderer oder du persönlich? Wenn wir noch fragen, dann haben wir selber keine Gewissheit. Aber nur wir können doch Gewissheit haben, inwieweit wir Gott erlebt haben. Ein anderer kann sie nicht haben. Deshalb dieses ernste Wort, macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch, wir haben es ja im Einleitungswort aus 1. Johannes 3 gehört, wer aus Gott geboren ist, was da alles gesagt wird, dann ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Ein neues Leben, ein neues Denken, ein neuer Weg, der Weg mit Gott. Es ist alles neu geworden. Keine Vermischung, sondern alles ist neu geworden. Ihr wisst, wir haben unsere Manuskripte von dem Buch Das traditionelle Christentum, wahrscheinlich, wenn ich es recht im Griff habe, 11 Verlagen zugesandt und alle 11 haben abgesagt. Aber der letzte Verlag, einer der bekanntesten im Lande, Brockhaus, sehr bekannt, all unsere Wörterbücher und so weiter. Und dann wird höflich gesagt, Ihre Darlegungen sind so biblisch fundiert und so überzeugend, dass man nichts dagegen sagen kann. Nur vermissen wir bei Ihnen die Versöhnung mit allen anderen Gemeinschaften christlicher Prägung. Ja, wo bleibt Versöhnung? Soll Licht und Finsternis sich versöhnen? Soll falsch und richtig sich versöhnen? Lasset euch versöhnen mit Gott. Das geht nicht anders. Gott hat uns Licht gegeben. Aber dann hat er doch Licht von der Finsternis geschieden. Das ist nicht unsere Entscheidung. Das ist Gottes Entscheidung. Jetzt bekommen wir es von solchen Menschen von höchster Instanz bestätigt, dass alles, was geschrieben wurde, biblisch richtig ist. Aber es fehlt. Es fehlt der ökumenische Geist. Es fehlt der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ja, aber wo die Geister sind, ist der Geist Gottes nicht. Und Gott hat das Licht von der Finsternis geschieden. Und wenn er Licht, wie ja einige Brüder das Wort aus dem Propheten Sacharja zitieren, es wird Licht werden um die Abendzeit. Wenn nun Gott Licht geschenkt hat, wie ich eben schon sagte, dann doch nicht, dass es unter den Scheffel gestellt werde, sondern auf den Leuchter, damit alle, die hereinkommen, erleuchtet werden vom göttlichen Licht. Unser Bruder hat es aus Jesaja 60 gelesen. Mache auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Gott hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Und jetzt gebietet er allen an allen Orten, dass sie Buße tun und sich dem Worte Gottes stellen und Korrektur annehmen. Das sind nicht unsere Entscheidungen. Wir leben doch nicht in den Tagen Modis oder Senkes oder Finnis oder vieler anderer, bis hin zu Wigglesworth und manchen anderen. Wir leben am Ende der Tage. Und Gott hat es so gefügt, dass das Licht, wie es in Sprüche 4 geschrieben steht, bis zur vollen Tageshöhe gelangen muss. Und wenn wir nun dieses volle Licht am Ende sehen und miterleben dürfen, dann lasst uns in diesem Lichte wandeln. Und auch da können wir an uns die Probe machen, ob wir auf dem neuesten Stand im Reiche Gottes sind oder ob wir auf gewissen Dingen stehen geblieben sind, ohne mit dem Herrn vorwärts zu gehen und die Zeit und Stunde, in der wir leben, ganz zu begreifen und uns ganz auf die Seite Gottes zu stellen und alles, was er bereitet hat, anzunehmen. Ich las heute ganz kurz die Anklage unseres Herrn in Lukas 19 von Vers 41. Damals hat er diejenigen, die nicht glaubten, getadelt und ihnen gesagt, dass sie die Heimsuchung, die ja in Gnaden über sie kam, nicht erkannt haben. Lukas 19 von Vers 41. Als er dann näher gekommen war und die Stadt erblickte, weinte er über sie. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hat gewirkt, er hat gepredigt und war tief betrübt darüber, dass mit allem religiösen Betrieb die Augen nicht sahen und die Herzen nicht aufnahmen. Wie der Prophet Jesaja gesagt hatte, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn Gott hat ihnen ein verstocktes Herz gegeben. Der Herr sah diese Menschen, die ja das Wort aus dem Psalm hätten kennen müssen. Verstocket eure Herzen nicht. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Aber sie haben die Herzen verstockt, als sie seine Stimme hörten. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir von dem Ernst der Zeit ergriffen, erfasst werden bis zum geht nicht mehr. Dass alle Gleichgültigkeit aufhört und wir wirklich erkennen, dass die Zeit so ernst ist wie noch nie zuvor und auch fortgeschritten, so dass wir mit den letzten Ereignissen ja nun wirklich in ganz naher Zukunft rechnen dürfen. Hier sagt der Herr, nachdem er über die Stadt weinte, in Vers 42, wenn doch auch du an diesem Tage erkennen möchtest, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es deinen Augen verborgen geblieben. Welch eine Tragödie, der Herr unter seinem Volke. Nun aber ist es deinen Augen verborgen geblieben. Wenn du erkannt hättest an diesem deinem Tage, ja, dies ist unser Tag. Wir singen's ja in dem Lied, dies ist der Tag. Ein besonderer Tag, noch immer der Gnadentag, der Tag des Heils. Aber doch ein besonderer Abschnitt in diesem Gnadentag, in dem Tag des Heils, in dem wir jetzt leben dürfen, in dem Gott besondere Dinge tut. Dann heißt es weiter, das Gericht ankündigend in Vers 43, denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufführen, dich ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder in dir dem Erdboden gleich machen und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ihr Lieben, es ist ein großer Unterschied, wie unser Bruder sagt, ob irgendein Evangelist kommt und das Evangelium nicht verkündigt, sondern mit Stimmung etwas erreichen möchte. Und Kranke gibt's ja überall. Und wer möchte nicht gesund werden? Einen solchen Menschen trifft man sehr selten. Nur dann, wenn es den Predigern wirklich gelingt, diesen armen Menschen zu sagen, Gott hat dich lieb und deshalb hat er dir die Krankheit geschenkt, weil er dich so sehr lieb hat. Wenn die Leute das glauben, dann kann es ja passieren, dass sie vielleicht widerwillig, aber dennoch sich darunter beugen, in dem Glauben, obwohl es ein Nichtglaube ist, in dem Unglauben, dass Gott es getan hat. Gott schlägt nicht mit Sünde, Gott schlägt nicht mit Krankheit. Beides ist ein Resultat des Fluches. Es hätte weder Sünde noch Krankheit noch Tod gegeben. Der Herr hat alles auf sich genommen. Aber wer möchte nicht gesund werden? Frag deinen Blinden ein, der Krebs hat, was immer es sein mag. Jeder möchte doch gesund sein. Stimmt's? Alle möchten, dass es ihnen wohl ergehe. Hier wird den Leuten gesagt, zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wenn Gott redet und wirkt, dann müssen wir darauf achten. Wir müssen darauf hören. Wenn wir es nicht tun, und auch das sei einmal ganz klar ausgesprochen, dann wird der Herr uns gehen lassen, eigene Wege gehen lassen. Aber nur dann, wenn wir mit ihm übereinstimmen, werden wir das Ziel erreichen. Und mit ihm können wir nur übereinstimmen, wenn wir das ganze Wort bis hin zu den Verheißungen für unsere Tage glauben und darauf warten, dass sie ihre Erfüllung findet. Er war zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Er kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er sagte, du hast nicht erkannt, was zu deinem Frieden dient und die Tage, deine Tage oder Zeit nicht begriffen. Und deshalb sagte er, es werden Tage über dich kommen, da werden die Feinde das ihre tun. Ihr Lieben, es wird auch nach der Entrückung in Erfüllung gehen, dass eine schlimme Zeit der Drangsal, eine Zeit, in der die Zornesschalen Gottes ausgegossen werden, eine Zeit, wo Menschen rufen werden, Felsen, fallet über uns und bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Es wird eine schwere Drangsalszeit über alle kommen, die den gnädigen Tag der Heimsuchung Gottes nicht erkannt haben. Wir können gläubig sein. Wir können ein Eigentum des Herrn sein. Und dennoch, es sei denn, Gott schenkt uns Gnade, sonst werden wir nicht erkennen, worum es eigentlich geht. Als Kinder Gottes, die wir das Vorrecht haben, in diesen Tagen zu leben, lass mich auch den Punkt anschneiden. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr die Zeichen der Zeit erkannt habt. Prüft euch, ob ihr die Verheißungen für diese Tage seht, erkennt, glaubt und erlebt. Macht an euch die Probe, ob ihr den prophetischen Teil der Heilsgeschichte, der jetzt abläuft, erkannt habt. Macht an euch die Probe, ob ihr begriffen habt, dass dieses die Zeit der Wiedererstattung aller Dinge ist, nach dem Wort, das uns allen geläufig ist aus Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel, Vers 19 bis 21. Hier ist es uns ja gesagt worden, so tut denn Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden, auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum gesalbten, bestimmten Jesus senden kann. Erst die Zeit der Erquickung und dann die Wiederkunft Jesu Christi. Erst die Herausrufung und Zubereitung der Braut und dann das Kommen des Bräutigams. Erst die Erfüllung und Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung und dann unsere Leibeserlösung. Amen. Wir müssen die göttliche Reihenfolge betrachten, uns darin fügen und den Herrn darum bitten, dass alle Dinge entsprechend der göttlich geordneten Reihenfolge ihren Lauf nehmen. Wollt ihr das alle? Möchten wir es, dass Gott in seiner Reihenfolge, wie er sie im Wort gegeben hat, dass alles geschehen muss? Hier steht's in Vers 21, diesen, also Jesus, muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Was sagt uns diese Schriftstelle? Jesus wartet im Himmel, bis die Zeit der Erquickung, bis die Zeit der Wiederherstellung alles dessen kommt, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Alles muss göttlich geordnet werden. Und wie wir oft schon gesagt haben, Elia hat ja damals den Altar des Herrn wieder aufgerichtet, der niedergerissen worden war. Hier Baals Priester, da Aschera Priester und ein Mann Gottes mitten unter ihnen allen. Und der Herr ließ ihn wissen, ich habe noch 7000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ich habe keinen Wunsch, ein Prophet zu sein. Ich bin dazu nicht bestimmt. Aber einen Wunsch habe ich doch. Ich habe den Wunsch, das Wort der Apostel und Propheten mit meinen eigenen Augen erfüllt zu sehen. Ich habe den Wunsch, dass Gott sein Wort, seine Verheißungen erfüllt. Ich habe auch den Wunsch, eine Karmelerfahrung mitzuerleben, wo Gott die Entscheidung trifft, wo Gott antwortet und die Menschen nicht mehr raten müssen, was ist denn nun richtig oder was nicht, dass Gott selber die Bestätigung gibt. Jedes Mal, wenn ich in Israel auf dem Berge Karmel gewesen bin und dort die große Statue des Propheten Elia mit dem Schwert in der Hand sah, hat's mich innerlich auch ergriffen. Und ich sagte mir, Herr, du kannst noch einmal tun, was du damals getan hast. Und wir möchten hier in keiner Weise über irgendeine Religion auch nur das Geringste sagen. Alle haben ihre Existenzberechtigung, sonst wären sie nicht da. Wir haben noch nicht mal ein Recht, über Satan zu lästern. Ihr könnt's nachlesen im Propheten Sacharja. Da sagte der Mann Gottes, der Herr wolle dich schelten. Wir haben kein Recht, um uns über irgendwelche Dinge lustig zu machen. Ganz gewiss nicht. Unser Bruder hat's erwähnt, dass jeder Nikolaus eben das Ding auf dem Kopf hat. Und sicher, der Papst hat nun einmal solch ein Ding da hochragend auf dem Kopf. Wir können nichts dafür, dass er diese Rolle spielen muss. Er selber kann nichts dafür. Er ist in diese Rolle hineingestellt worden und er muss sie spielen, wie wir in unsere Position von Gott aus hineingestellt und gesetzt wurden. So muss alles andere, alle Könige, überhaupt alles, was zum Ablauf der Endzeit gehört, alles muss ja seinen Platz finden. Und wenn man so will, dann dürfen wir es ruhig äußern. Es tut uns leid, dass auch solche Rollen gespielt werden müssen und dass auch sie zum Ablauf der Endzeit gehören. Und wenn in Offenbarung 13,8 geschrieben wird, dass er alle Völker und Menschen auf Erden verführen wird, alle, nur die nicht, deren Namen im Lebensbuch des geschlachteten Lammes geschrieben stehen, dann muss er es tun. Was kann ich dafür? Aber eins ist gewiss, die Auserwählten können nicht verführt werden in den Irrtum, denn die Auserwählten sind vor Grundlegung der Welt von Gott dazu bestimmt worden, in das Bild Jesu Christi, des Sohnes Gottes, umgestaltet zu werden. Sie sind erlöst durch das Blut des Lammes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, tragen das Leben und das Wesen Jesu Christi in sich. Und wie wir es gehört haben, nun sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Ich weiß nicht, ob ihr auf den einen Vers aus 1. Johannes 3 wirklich gut geachtet habt. Da steht nämlich in Vers 10, 1. Johannes 3, Vers 10, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Ihr könnt ja lesen, was vorher steht und was nachher steht. Hier wird uns von zwei Kindern gesagt, von den Kindern Gottes und von den Kindern des Teufels. Ja, hat der Teufel Kinder? Hat der Teufel Kinder? Hier wird uns von zwei Kindern gesagt, ich lese es noch einmal. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen, zu unterscheiden. Ihr könnt in Matthäus 13 das altbekannte Gleichnis unseres Herrn nachlesen. Da ist von zweierlei Samen die Rede und wir wissen, dass es zweierlei Samen gibt. Aber der göttliche Same bleibt in den Kindern Gottes. Auch das haben wir gelesen. In Matthäus Kapitel 13 steht in Vers 39, ich hoffe, dass ich das sogleich gefunden habe, Matthäus 13, Vers 38. Der Acker ist die Welt. Die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen.
Amen.
Zwei verschiedene Samen. Und Gott hat schon direkt nach dem Sündenfall, denn da ging es ja um den Samen der Schlange, der durch Kain gekommen ist im Natürlichen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir in die Ferse stechen, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Zwei verschiedene Samen. Und wenn ihr das in das Neue Testament hinübernehmt, dann steht von Judas, der ein Kind des Teufels oder des Bösen war, je nach Übersetzung. Satan war in Judas hineingefahren. Und deshalb auch der Verrat und so weiter. Hier haben wir zwei verschiedene Samen, Kinder Gottes. Die Kinder Gottes haben mit den Kindern dieser Welt nichts gemeinsam. Es ist wie Licht und Finsternis, einfach von Gott getrennt. Ich meine, geschieden, Gott hat die Scheidung vorgenommen und nicht wir. Jetzt lesen wir hier in 1. Johannes 3, in Vers 11, ja, vielleicht auch das Ende von Vers 10 noch sehr, sehr wichtig. Vielleicht sogar das Ende von Vers 9, denn da ist vom Samen die Rede. 1. Johannes 3, Vers 9 und weiter. Jeder, der aus Gott geboren ist oder gezeugt, tut keine Sünde, weil sein Same dauernd in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen. Welcher Same bleibt in ihm? Der Same ist das Wort Gottes. In dem wiedergeborenen Menschen bleibt der göttliche Same des Wortes Gottes. Und wenn das Wort in uns hineingesät wurde, dann tun wir, wie Maria es tat. Wir bewegen all diese Worte in unseren Herzen. Und wie David schon sagte, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Wer aus Gott geboren ist, in dem bleibt der göttliche Same und der göttliche Same ist das Wort Gottes. So wie wir als Kinder Gottes göttliche Same sind, so ist das Wort der göttliche Same, den wir in uns aufnehmen. Und jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Gelobt sei der Name des Herrn. Und von Christus heißt es, wenn er sein Leben als Sühne in den Tod geben wird, dann wird er Samen sehen und lange leben. Und der Wille des Herrn wird durch ihn geschehen. Amen. Ihr könnt es in Jesaja 53 in den letzten Versen entsprechend nachlesen. Er war der Same, der durch das Weib gekommen ist. Stimmt's oder nicht?
Amen.
Gott, er hat doch von dem Samen gesprochen. Irdisch gesehen, verzeiht diese Bemerkung. Aber der Same kommt ja nie von der Frau, der Same kommt immer vom Manne. Maria hatte nichts, Gott hat es in sie hineingelegt. Er war Gott, Fleisch geworden, das Wort wurde Fleisch. Sie war das Gefäß, sie hat nichts hinzugetan, Gott hat's getan. Das von dir geboren werden soll, stammt vom Heiligen Geist. Und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Göttlicher Same, er der Erstgeborene. Wir göttlicher Same als die Erstgeborenen. Ich lese weiter. Noch einmal Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Prüfen wir uns, auch an diesem Worte, ob wir vor Gott bestehen können. Wenn es hier heißt, und jeder, der seinen Bruder nicht liebt, habe ich es nicht schon einige Male erlebt, dass Leute das Wort Liebe im Herzen nicht haben, oder im Herz, auf den Lippen haben, aber die Liebe nicht im Herzen tragen. Einen Bruder habe ich tatsächlich einmal sagen müssen, von dem ich nun genau wusste, dass er mich am liebsten nicht gesehen hätte. Ihm habe ich gesagt, geliebter Bruder, du hast mich jetzt umarmt, lass mich deine rechte Hand sehen, ob ich darin den Dolch, mit dem du mich erstechen möchtest, sehen kann. Es gibt wirklich eine täuschende Liebe. Ich hab dich lieb, dann wird der Arm noch fest rumgetan und man spürt es beinahe, dass der Stich ganz mächtig durchdringt. Hier wird uns gesagt, ein jeder, der seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Prüfen wir uns, wie es um uns steht. Wo haben wir versagt? Wo muss Gott uns noch helfen, entgegenkommen, Kraft schenken, dass der Zustand in der Gemeinde wirklich der sein kann, dass wir niemanden mehr nach dem Fleische kennen, sondern nur nach dem Geiste. Und dass der Geist Gottes in unserer Mitte, in unserem Leben, in der Gemeinde neu schalten und walten kann. Dass wir auch nicht wieder einander seufzen, wie im Jakobus geschrieben steht, denn der Herr ist nahe. Und dass wir in der Tat Liebe üben würden, wie uns Gottes Wort sagt, nicht aus Muss. Menschen, die sich lieben, denen braucht man das nicht noch zu sagen. Sie offenbaren es in der Tat. Brüder, die einander lieben, den braucht man doch nicht mehr zu sagen, du solltest doch deinen Bruder lieben. Die Liebe ist automatisch da, weil sie ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und wenn sie nicht da ist, ist sie doch nicht ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Auch das ist sehr wichtig. Liebe kann man nicht automatisch haben. Sie muss ausgegossen werden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn diese Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat, dann haben wir sie und tragen sie in unseren Herzen. Jetzt noch Vers 11 und 12. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir wollen oder wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains. Ja, wie hat Kain denn geliebt? Nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war. Schade, dass hier nicht steht, der ein Kind Adams war. Aber wir lassen Gottes Wort so, wie es ist. Der nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war. Das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Es ist von Anfang an so gewesen, dass niemals die vom Geist gezeugten, die im Fleische Lebenden gehasst haben, sondern umgekehrt. Ich lese es euch vor aus Galater 4, da müsste es immer noch stehen. Galater Kapitel 4 wird uns deutlich gesagt, und zwar von Vers 28 bis 30, Galater 4, 28 bis 30. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung, wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn den nach dem Geist erzeugten verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Was soll man dazu sagen? Noch heute, nach fast 2000 Jahren, als Paulus dieses geschrieben hat, ist es genauso, wie es damals war. Ich lese es noch einmal. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn, den nach dem Geist erzeugten, verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Gottes Wort ist über alle Zeiten hinausgehend. Man kann nicht sagen, damals galt es heute nicht. Damals traf es zu, heute nicht. Es trifft immer zu. Was Gott gesagt hat, gilt für immer. Was war der Unterschied zwischen Isaak und Ismael? Sehr, sehr einfach. Ismael war ein ganz natürlich Er zeigt der Sohn ohne Verheißung und was damit verbunden wäre. Aber Isaac war ein verheißener Sohn. Gott hat ihm Abraham, als er 75 Jahre alt war, die Verheißung gegeben, dass er ihm einen Sohn schenken würde. Und Abraham glaubte Gott und wartete dann noch genau 25 Jahre und ließ sich durch Unglauben nicht irre machen, sondern stand auf der Verheißung Gottes. Isaac, ein verheißener Sohn, durch den sich wiederum die dem Abraham gegebene Verheißung erfüllt hat. Hier schreibt Paulus, ihr liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wir haben die Verheißungen Gottes für diese Zeit geglaubt und wir werden sie erfüllt sehen. Wir sind nicht nach dem Fleische erzeugt, auch das steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel, das mag manche befremden, aber hier steht es tatsächlich geschrieben, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13, allen aber, die ihn aufnahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch das Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Es gibt Kinder Gottes auf Erden, wiedergeboren durch den Heiligen Geist, ein göttliches Geschlecht, Menschen, die Anteil an der göttlichen Natur haben. Und ihr Lieben, wir glauben von Herzen daran, dass es darauf ankommt, dass der Mensch wiedergeboren werde zu einer lebendigen Hoffnung.
Amen.
Und wenn jemand meint, es genüge, nur zu glauben, was Gott verheißen hat, es genügt erst dann, wenn wir so glauben, wie die Schrift sagt. Das, was die Bibel über Wiedergeburt sagt, müssen wir glauben. Was über Geistestaufe sagt, müssen wir glauben und erleben. Alles. Und über die Endzeit müssen wir glauben. Nicht nur eine Sache. Es darf in der gesamten Kette kein einziges Glied fehlen und nicht ausgelassen werden. Zu glauben, wie die Schrift sagt. Sich von Gott begnadigen zu lassen und alles in sich aufzunehmen, um so von Gott in den Stand versetzt zu werden, ihm zu dienen, von ihm gesegnet und von ihm gebraucht zu werden. Fassen wir es zusammen. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Wie ist's um unseren Glauben bestellt, geliebte Brüder und Schwestern? Ist unser Glaube schon, wie die Schrift gesagt hat, fließen Ströme lebendigen Wassers? Ist der Geist Gottes schon zum Durchbruch in uns gekommen? Hat sich erfüllen können, dass die Werke, die der Herr getan hat, durch diejenigen auch geschehen, die da glauben? So hat es der Herr gesagt. Es sind noch Verheißungen, die ihre Erfüllung finden werden. Und ich wage im Glauben zu sagen, weil Gott es verheißen hat, wird es geschehen. Und die Gemeinde wird in den Stand hineingebracht werden. Und wenn es dazu noch eine kurze Prüfung und Verfolgung bedarf, spielt keine Rolle. Gott wird schon wissen, wie er die Gemeinde dahin bekommt, wo er sie hinhaben möchte. Dass kein Streit, kein Nichts mehr ist, sondern wir am Anfang ein Herz und eine Seele von Gott gesegnet und von Gott gebraucht und für andere zum Segen gesetzt. Machen wir heute ganz ehrlich an uns die Probe und bitten wir Gott, uns dabei zu helfen. Stehen wir auf biblischem Glaubensfundament? Haben wir das, was Gott den Glaubenden verheißen hat, den gläubig gewordenen in Aussicht gestellt hat? Haben wir das bereits erlebt? Haben wir es empfangen? Ist es durch uns offenbar geworden? Prüfen wir uns heute vor dem Angesicht Gottes, wie wir im Spiegel des Wortes vor ihm aussehen und bitten wir ihn, uns zu helfen, im Glauben vorwärts zu gehen, nicht zu resignieren und zu sagen, Herr, ja, mir fehlt noch viel. Damit haben wir ihm und uns keinen Gefallen getan. Denken wir doch bitte an gestern Abend und lass mich dazu nur noch eine Schriftstelle lesen aus dem Philipper, dem 2. Kapitel. Gestern lasen wir ja aus Philipper, dem 1. Kapitel, aus Philipper Kapitel 2 von Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen, in euch wirkt,
Amen.
Damit ihr ihm wohlgefällt. Gelobt sei der Name des Herrn. Gestern haben wir gelesen, er, der begonnen hat, er wird vollenden auf den Tag Jesu Christi. Und hier lesen wir, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt. Er hat das Wollen in uns gewirkt. Wir hätten gar nicht wollen können ohne ihn. Wir haben nur wollen können, weil er wollte. Niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Er nimmt uns bei der Hand, er nimmt uns auf. Hier wird uns gesagt, denn Gott ist es. Amen.
Amen.
Du kannst noch nichts dafür, dass du gerettet wurdest, und ich auch nicht. Es ist Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Es ist Erwählung, es ist Liebe, es ist Gnade. Gepriesen und gelobt sei der Name unseres Herrn für die Liebe, die er uns erwiesen hat. Denn Gott ist es, nicht du, nicht ich, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt. Lasst ihn nur wirken. Und wenn heute solche hier sind, in denen das Wollen noch nicht passiert ist, lasst es heute geschehen, dass das göttliche Wollen den Anfang in euch nimmt, dass ihr euch dem Herrn ergebt, seine Liebe spürt und wisst, jetzt ruft er dich, jetzt ruft er dich, jetzt spricht er zu dir, jetzt bist du gemeint. Und dann all denen, die das göttliche Wollen schon erlebt haben, euch dürfen wir zurufen, aufgrund des Wortes Gottes, er wird es auch vollbringen. Er wird es vollführen, und zwar wann? Schon heute. Mal sehen, was hier noch geschrieben steht. Ich lese Vers 13 noch einmal. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch schafft. Lasst mich doch jetzt wissen, in wie vielen hat Gott das Wollen schon vollbringen können? Lasst mich eure Hände mal sehen.
Amen.
Gott segne euch. Halleluja, Preis sei Gott. In wie vielen, darf ich sehen, in wie vielen wird er auch das Vollbringen schenken?
Amen.
In allen, es geht nicht anders, es geht nicht anders. Gott vollendet immer das, was er begonnen hat. Menschen mögen aus ihrer Arbeit herausgerissen werden. Durch Tod, was immer sein mag. Gott vollendet sein angefangenes Werk. Hier geht's dann weiter in Vers 14 oder letzter Teil von Vers 13. Zum Vollbringen in euch das wirkt, damit ihr ihm wohlgefällt. Nur was Gott in uns bewirken kann, ist vor ihm wohlgefällig.
Amen.
Nur das. Alles eigene Tun gleicht dem, was Kain als Opfer auf den Altar brachte. Nur das, was Gott in uns bewirken kann, ist ihm wohlgefällig. In Vers 14 steht, tut alles ohne Murren und Bedenken ohne Zweifel, damit ihr euch tadellos und lauter erweist, als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Die Welt ist verdreht. Daran werden wir nichts ändern. Wichtig ist, dass die Kinder Gottes sich nicht verdrehen lassen, nicht verkehrten Lehren nachlaufen, sondern im Wort gefestigt, in der Wahrheit gegründet werden. Umso länger, umso mehr wird ja beides geschehen. Der Abfall nach der einen Seite hin und die Zurückerstattung zur anderen Seite hin. Und der Abstand wird immer größer werden, bis auf den Tag Jesu Christi. Und hört, was Paulus hier in Vers 16 in dem Zusammenhang sagt. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, weil ich dann nicht vergeblich gelaufen und nicht vergeblich gearbeitet habe. Möge das auch hier bei uns zutreffen, dass wir alle festhalten am Wort des Lebens. Merkt ihr, nicht ein Wort des Todes, ein Wort des Lebens zum Leben. Und Paulus schreibt, wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Alle, die zum ewigen Leben von Gott bestimmt waren, wurden gläubig. So können wir es in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, lesen. So war es damals, so ist es heute. Alle, die zum ewigen Leben verordnet wurden, sind gläubig geworden, als sie das Wort des Herrn hörten. Möge es heute in unserer Mitte genau so sein. Zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi unterscheidet sich insofern von dem Tag des Herrn. Der Tag Jesu Christi ist der Tag seiner Wiederkunft, um als Bräutigam die Braut heimzuholen. Und der Tag des Herrn wird ja brennen wie ein Ofen. Der Tag des Herrn ist ein schrecklicher Tag, ein Tag des Gerichtes. Wir warten auf den großen und herrlichen Tag, auf den Tag Jesu Christi. Und da mögen sich manche wundern, wenn sie in der ersten Predigt des Petrus eine Abweichung im Neuen Testament vom Text des Alten Testaments finden. Das hat der Geist Gottes mit Absicht so gemacht. Ihr könnt sie alle im Alten Testament nachlesen. Ich lese es euch jetzt ganz schnell als letzte Stelle, so Gott will, aus dem Neuen Testament vor. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt. Und höret, was hier steht. Der große und herrliche. Ihr könnt alle anderen Bibelstellen lesen. Da steht immer der große und furchtbare oder der große und schreckliche Tag des Herrn. Ich lese euch aus Malachi, Kapitel 3, die zwei letzten Verse. Überall steht immer das Gleiche im ganzen Alten Testament. Malachi 3, Vers 23. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Andere Übersetzungen sagen, der schreckliche Tag des Herrn. Petrus sagt, der herrliche. Warum? Es wird eine Aufteilung sein, wie schon der Prophet Jesaja an anderer Stelle sagte, beides kommt, der Morgen und auch die Nacht. Beides kommt beinahe zur selben Zeit. Der Tag Jesu Christi, der herrliche Tag, der Tag unserer Verherrlichung, der Tag, an dem wir den Bräutigam unserer Seele sehen werden. Ein herrlicher Tag. Aber dann bricht der schreckliche Tag des Herrn an und kommt über alle Bewohner der Erde. Wie schön, dass der Geist Gottes all diese Dinge in einer so herrlichen Weise schon am Anfang des Neuen Testaments geoffenbart hat, damit wir sie jetzt am Ende des Neuen Bundes klar sehen und erkennen dürfen. im Worte unseres Gottes. Dank sei dem Herrn für sein herrliches, ewig bleibendes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in alle Ewigkeit. Und wenn dieses Wort Gottes als der göttliche Same in dir bleibt, dann bleibst du mit dem Worte Gottes, das ewig ist in Ewigkeit. Denn wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Kraft der Erlösung durch das Blut des Lammes Gottes auf Golgatha. Wir haben Versöhnung und Vergebung empfangen. Neues, ewiges, göttliches Leben durch den Glauben an Jesus Christus in uns aufgenommen. Denn wir haben ihn aufgenommen und er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Wenn du ihn hast, dann hast du den wahrhaftigen Gott. Es gibt nur einen Gott. Das ist der wahrhaftige Gott. Und dann hast du das ewige Leben. Es gibt nur ein ewiges Leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Halleluja. Gepriesen und gelobt sei der Name des Herrn. Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, freuen wir uns. Denn er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Er, der das Wollen geschenkt hat, er schenkt das Vollbringen. Er, der den Anfang gemacht hat, wird das Ende machen. Und das Ende wird herrlich sein. Gelobt sei der Name des Herrn unseres Gottes. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken. Wir neigen die Häupter zum Gebet. Himmlischer Vater, du Gott aller Gnade und allen Trostes, du Gott der Barmherzigkeit, du Gott der Liebe, du hast dich uns in Jesus Christus offenbart, hast uns mit dir selber versöhnt, hast uns die Botschaft der Versöhnung, das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, anvertraut. Und wir dürfen ihn verkündigen und miterleben, dass noch Gnadenzeit ist, dass noch Menschen gerufen werden. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du das göttliche Wollen jetzt bewirkt hast in vielen Herzen. O Gott, so gewiss du das Wollen hineingelegt hast, so gewiss wirst du den Fortgang schaffen und die Vollendung schenken aus Gnaden, denn niemand kann zu dir kommen, es sei denn, er wird von dir gezogen. Nun kommen wir gemeinsam zu dir mit allen, die ihre Hände erhoben haben und geben dir von Herzen jetzt die Ehre. Noch rettest du, noch offenbarst du dich, noch ziehst du. Habe Dank, geliebter Herr, für das Wirken deines Heiligen Geistes. Dein Wort kehrt nicht leer zurück. Es richtet aus, wozu du es gesandt hast. Gelobt und gepriesen seist du. Ich danke dir für meine Brüder und meine Schwestern, die ihre Entscheidung für dich getroffen, die verspürten, dass du das Wollen in sie hineingelegt und durch deinen Geist bewirkt hast. Sie sollen wissen, und wir alle, dass du das Vollbringen schenken wirst aus Gnaden. Ja, vollenden wirst du dein Werk in den Deinen, auf den Tag deiner Wiederkunft, auf den Tag, den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. O Bräutigam unserer Seele, König der Könige, Herr der Herren, wir preisen dich und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir preisen dich, Herr allmächtiger Gott, der du warst und der du bist und der du kommst. Gelobt und gepriesen seist du in Ewigkeit. Dein Name, der Name Jesus, sei hochgelobt und hochgepriesen. Herr, offenbare die Kraft des Namens Jesu, die Kraft des Wortes, des Blutes und des Geistes Gottes inmitten deiner Gemeinde. Wir bitten dich darum und danken dir, dass du es tun wirst. Du hast schon begonnen, gelobt und gepriesen seist du in Ewigkeit. Halleluja! Und alles Volk sage Halleluja! Alle sagen Preis sei Gott! Ehre sei dem Herrn! Halleluja! 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 Preis sei Gott im Herrn! Wir spüren die Gegenwart des allmächtigen Gottes in unserer Mitte. Der Herr ist nahe all denen, die sich gedemütigt haben in seiner Gegenwart, die zerbrochenen Herzens und demütigen Geistes sind. Ihnen ist er nahe, um sich zu offenbaren, zu retten, zu heilen, zu befreien. Friede und Freude im Heiligen Geist zu schenken. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.